Ja, guten Morgen und ich muss gleich mal vorne wegschicken, es ist ja ganz schön mutig, so einen Linux-Tag gleich mal mit einem juristischen Thema beginnen zu wollen. Und ich hatte deswegen gerechnet, dass alle dann eigentlich erst so um 11, halb 12 hier auftauchen und sich nicht in die trockene Juristerei begeben. Allerdings, nicht nur alle, die jetzt hier anwesend sind, waren mutig, sich gleich mit einem juristischen Thema den Morgen verderben lassen zu wollen. Ich war auch mutig, jedenfalls ein wenig, und habe vergangenen Montag denselben Vortrag vor Strafverfolgern gehalten. Und wenn ich heute in etwa genauso viel Gegenwind bekomme, wie ich es am Montag gekriegt habe, ich glaube, dann habe ich die goldene Mitte erreicht.
Erstmal sehen wir gerade keine Folie. Doch, schöne Folie.
Ja, Diet. Probieren wir es nochmal. So, worum geht es heute? Ich könnte jetzt einen halbstündigen Rant über die Entscheidung des Bundestags vom Donnerstag 18.40 Uhr über die Einführung der Online-Durchsuchung und Quellen-TKÜ in die Strafprozessordnung halten, aber angekündigt war jetzt ein anderer Vortrag und deswegen möchte ich hier nun tatsächlich über das angekündigte Thema sprechen. Nämlich auf welchen offenen Wegen Strafverfolger die Möglichkeit haben, auf verschlüsselte Daten zuzugreifen und insbesondere auf einen verschlüsselten, auf den Schlüssel selbst, auf die kryptografischen Schlüssel selbst. Zum Beispiel die PIN, die man braucht, um ein Mobiltelefon zu entsperren, vielleicht auch einfach nur der Fingerabdruck. Nutzt hier jemand den Fingerabdrucksensor bei seinem Smartphone? Nach heute wahrscheinlich niemand mehr. Aber auch sowas wie den SSL Private Key, SSH Private Key, können Strafverfolger darauf zugreifen?
Können oder dürfen?
Können ist gleich dürfen. Wir wollen mal davon ausgehen, dass jedenfalls in Deutschland die Strafverfolger tatsächlich ja, versuchen, sich an Recht und Gesetz zu halten.
Okay.
Wenn sie es nicht tun, dann ist es meistens für die selbst nicht so ganz angenehm, das vielleicht mal so von der Weg geschickt, weil meistens machen sie sich dann selbst strafbar. Ob sie dann selbst auch strafverfolgt werden, ist wieder eine andere Sache. Aber wenn das jedenfalls Überhand nimmt, dann führt das meistens dazu, dass dann die Gerichte auch sagen, okay, alles, was ihr auf diesem Weg irgendwie erlangt habt an Informationen, liebe Strafverfolger, ist vor Gericht nicht verwertbar. Deswegen, also in Deutschland zumindest und auf die deutsche Rechtslage möchte ich mich auch heute hier konzentrieren, gehen wir mal davon aus, dass die Strafverfolger sich rechtmäßig verhalten wollen. Und zunächst die schlechte Nachricht, wenn Sie irgendeinen Datencontainer haben, die Strafverfolger, der irgendwie verschlüsselt ist, wenn Sie ein Smartphone beschlagnahmt haben und es ist verschlüsselt, ja, dann dürfen die so ziemlich alles machen, um diese Verschlüsselung zu überwinden. Den Strafverfolgern, die ja auch irgendwie ein legitimes Ziel verfolgen. Sie wollen nämlich Straftaten aufklären, sie wollen einen Straftäter gerichtsfest überführen können und wenn sie eben dann legitim irgendein Mobiltelefon beschlagnahmt haben, weil es eben einen Anfangsverdacht für eine Straftat gibt, dann dürfen die auch tatsächlich alles probieren, um die Verschlüsselung zu überwinden. Das heißt, sie dürfen dann testweise mal 1, 2, 3, 4 eintippen. Ob das Passwort ist, ist ja, glaube ich, eines der beliebtesten Passwörter, ob das von diesen Beschuldigten auch als Passwort gesetzt wurde. Sie dürfen auch Brute-Force-Angriffe, Dictionary-Attacks starten. Sie dürfen auch auf sämtliche technischen Wegen versuchen, diese Verschlüsselung zu überwinden. Voraussetzung aber, Sie müssen bereits eben diesen Datencontainer oder dieses Datenpaket vor sich haben, das verschlüsselt ist und das dürfen Sie dann eben nach allen Regeln der Kunst auswerten. Was die passende Rechtsgrundlage dafür ist, da sind sich die Juristen noch nicht so ganz einig, es sind sich aber alle klar, es gibt eine Rechtsgrundlage dafür. Und sei es, dass man sagt, ja, das ist das steht alles so implizit da mit drin, wenn man einen Datenträger beschlagnahmen darf, dann steckt da auch mit drin, dass man ihn noch auswerten darf oder man sagt, es sei ein neuer Eingriff, aber für den gibt es dann halt noch die Ermittlungsgeneralklausel. So, das nur jedenfalls mal als Vorbemerkung. Ja?
Dürften die den Verdächtigen dazu zwingen, den Schlüssel rauszugeben?
Das ist ja gerade dann die nächste Frage und der zweite Punkt, die Erhebung beim Beschuldigten. Und das ist dann auch eben der Schwerpunkt des Vortrags. Nur eben erstmal so als Vorbemerkung, wenn ein Mobiltelefon, ein Computer, ein Server, ein Datenträger bei den Ermittlern ist, dann dürfen sie mit allen technischen Mitteln daran gehen, um diesen zu knacken.
Das heißt aber, es muss physikalisch bei denen sein. Sie nehmen die Kiste mit.
Ja.
Also die können jetzt nicht online irgendwelche Durchsuchungen, also darf Durchsuchungen machen, quasi, wenn das Zeug noch verbaut ist.
Gute Frage. Wenn es zu einer Hausdurchsuchung kommt und dort findet man einen Rechner, der gerade mit einem Server verbunden ist. Oder einen Computer, auf dem stellt man dann gleich fest, Mensch, der war ja vor 5 Minuten noch mit irgendeinem Dropbox-Account verbunden. Dann dürfen die Strafverfolger auch auf diesen Dropbox-Speicher, auf diesen Server zugreifen, aber im Rahmen einer offenen Durchsuchungsmaßnahme. Und ob sie das auch dürfen, wenn dann dieser Server im Ausland steht oder nicht, ist eine große Streitfrage. Meiner Meinung nach geht es nicht. Die Strafverfolger sagen dann immer, ach, wir wissen ja nicht, ob der wirklich im Ausland steht. Deswegen, da ist nicht wirklich Verlass drauf, aber einfach mal so probieren, kommt man da auf einen fremden Server rauf, kann man vielleicht auch da das Passwort erraten. Das geht jedenfalls nach deutschem Strafrecht nicht. Noch kleine Vertiefung, man darf im Übrigen auch meiner Meinung nach jedenfalls nicht einfach mal so durchsuchen, oder gar eine Telekommunikationsüberwachung schalten, um nur mal herauszufinden, wie lautet denn jetzt das Passwort. Was man aber machen darf, ist den Beschuldigten fragen, was ist denn dein Passwort? Das dürfen die Strafverfolger und dann, wenn derjenige es eben auch ihnen freiwillig sagt, der Beschuldigte, dann dürfen sie es auch verwenden.
Ja? Ist es denn strafbar, wenn ich ein falsches Passwort angebe?
Wenn man ein falsches Passwort angibt, ist das in der Rolle des Beschuldigten, und auf die möchte ich mich jetzt eben erst einmal konzentrieren, ist das nicht strafbar. Denn nach deutschem Strafrecht ist es eben ganz klar, man ist nicht verpflichtet, an seiner eigenen Überführung mitzuwirken, dazu kommt dann gleich noch näher zu sprechen. Und man darf sogar falsche Fährten legen, man darf sogar alles, auch da versuchen, eben, dass man selbst nicht überführt wird. Es gibt da zwar gewisse Grenzen, aber die Unwahrheit darf man sagen. Was man nicht machen sollte, ist zu sagen, Christian war's, weil das wäre dann eben eine falsche Verdächtigung eines Unschuldigen und deswegen geht das nicht, auf einfach nur ein falsches Passwort zu sagen, das ist jetzt mal kein Problem.
Habe ich irgendeinen Vorteil, wenn ich das rausgebe, also Strafmilderung oder irgendwas, oder ist es eh für die Katze?
Es kann für die, es kann tatsächlich eben für die, für das Strafmaß eine Auswirkung haben, ob man sich reuig zeigt, ob man auch zum Beispiel alles tut, um den entstandenen Schaden wieder gut zu machen. Sprich, wenn man irgendwie einen Virus auf die Welt losgelassen hat, wenn man dann auch eben zeigt, wie man das Ganze abschalten kann. Und in solchen Konstellationen kann es tatsächlich eben dann zu einer Strafmilderung führen. Ob es jetzt im Einzelfall sinnvoll ist oder nicht, würde ich dann jeweils mit dem Strafverteidiger der Wahl absprechen.
Dürfte ich ein Passwort angeben, das zur Selbstzerstörung der Daten führt?
Ein Passwort angeben, das zur Selbstzerstörung der Daten führt, wäre nach den vorhin genannten Regeln erstmal nicht verboten. Das Problem ist nur, was machen die Forensiker? Wir erstellen als erstes eine fickweise Kopie
und dann ist die Kopie weg.
Dann ist halt nur die Kopie weg und dann zieht man sich halt einfach eine neue Kopie.
Wie lange darf man denn befragt werden, ob man das Passwort nicht doch vielleicht noch ausgeben möchte?
Jeden Tag aufs Neue.
Auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Ja, solche Befragungen sind meistens unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Allerdings sollten Sie dann spätestens zur zweiten Befragung vielleicht auch einen Strafverteidiger mitnehmen. Und wenn es, wenn eben ein Beschuldigter von seinem Schweigerecht umfassend Gebrauch macht und sagt, ich sag nichts, ja, dann wird es im Laufe der Zeit eben auch unverhältnismäßig, ihn ständig aufs Neue zu fragen. Und es kommt eben noch hinzu, in den meisten dieser Konstellationen sind die Leute entweder im ersten Moment sowas von mit der Situation überfordert, dass sie es eben freiwillig sagen, oder nach einer ersten Zeugenvernehmung, gerade bei Beschuldigtenvernehmung, gerade bei leichteren Delikten, fragt dann die Polizei auch nicht noch ein zweites oder drittes Mal nach. Was ist im Übrigen auch noch erlaubt, das nennt sich kriminalistische List. Stellt man sich mal vor, man hat jemanden, der ist gestern um 2 Uhr nachts festgenommen worden, vorläufige Festnahme. Wie lange darf er dann von der Polizei erstmal befragt werden und weggesperrt werden, bis er einem Richter vorgeführt werden muss?
Gestern morgen um 2
Uhr? Ja.
Bis heute Abend, 48
Uhr, oder? Bis heute Abend um 23.59 Uhr.
Ja.
So, und derjenige ist halt, so wie ich, ein bisschen internetsüchtig und ein News-Junkie und man hat ihm halt gleich das Handy weggenommen. Jetzt gibt man ihm dann heute um 17 Uhr zum ersten Mal das Handy wieder in die Hand. Was ist das Erste, was er macht? Und dann schnappt man sich das Handy halt wieder. Also kriminalistische List ist durchaus auch erlaubt. Es ist auch erlaubt, dass ein Polizist, ein Strafverfolger halt sich vorher mal zufällig in der Nähe aufhält, vielleicht im Zug sich neben den Beschuldigten setzt und dann einfach nur so rüberlurrt, was ist denn die PIN, die er gerade eintippt, was ist denn das Passwort, was er gerade eintippt, und Information Security on Trains wäre eigentlich auch mal einen eigenen Vortrag wert. Das alles ist also erlaubt. Was die schwierige Sache und die schwierige Frage ist, darf man einen Beschuldigten auch in die Pflicht nehmen, ein Passwort zu nennen, ein Passwort preiszugeben, eine Verschlüsselung zu überwinden? Und da gibt es in Deutschland einen zentralen Verfassungsgrundsatz, nennt sich eben mit der lateinischen Formel Nemo tenetur ipsum accusare. Niemand ist verpflichtet, selbst aktiv an seiner eigenen Strafverfolgung mitzuwirken. Das Verfassungsgericht hat das in glasklaren Worten immer wieder so betont. Nur die Juristen haben trotzdem einen Haken an der Sache gefunden. Man findet nämlich keine wirkliche Grundlage dafür, oder man ist sich jedenfalls nicht einig, was die wirkliche verfassungsrechtliche Grundlage dafür ist, warum dieser Satz gilt. Ob das mit der Menschenwürde zu tun hat, mit dem fairen Verfahren, mit dem Rechtsstaatsprinzip, Unschuldsvermutung oder eben auch mit der Beweislastverteilung im Strafrecht. In den USA gibt es zum Beispiel jetzt eben eine arme Socke, die ist seit 18 Monaten im Gefängnis wegen Obstruction of Justice. Diese Person weigert sich nämlich, eine verschlüsselte Festplatte zu entschlüsseln. Die Strafverfolger vermuten, auf dieser Festplatte sind Kinderpornos.
Natürlich.
Und jetzt sitzt er schon 18 Monate im Gefängnis. Und für diese Kinderpornos auf der Festplatte, ja, da sind die Amis sich auch nicht so ganz einig, wie viel es dafür eigentlich geben soll. Sagen wir mal 18 Monate.
Dann müsste man ihn jetzt langsam gehen lassen.
Dann müsste man ihn, ja, man hätte ihn eigentlich schon am ersten Tag gehen lassen müssen. Aber es zeigt, wenn man eben jetzt einen Beschuldigten verpflichtet, selbst so ein verschlüsseltes Datenpaket wieder zu entschlüsseln, dann verlagert man so ein bisschen auch die Beweislast auf den, gerade wenn man ihn, wenn er es nicht macht, dann trotzdem ins Gefängnis sperrt. Die Konsequenz in Deutschland ist, man kann sich noch auf diesen oberen Satz verlassen, weil der steht eben nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts fest. Wenn man aber jetzt versucht, in Europa das Gleiche zu erreichen, dass eben dort auch dieser Satz gilt, oder ideal weltweit, dann müssen die Juristen noch hier eine Lösung finden, auf was für grundlegenden Verfassungsgrundsätzen das überhaupt basiert. Aber da bin ich dran. In Deutschland ist man aber sich noch nicht so ganz einig, was jetzt hier tatsächlich aktiv ist, was ist passiv. Und zum Beispiel ist man sich, oder in einem Punkt ist man sich einig, passiv ist man zum Beispiel verpflichtet, wenn ein Strafverfahren gegen einen geführt wird, dass man dann auch tatsächlich vor Gericht anwesend ist und dieses Verfahren über sich erduldet. Das ist keine aktive Mitwirkung an der eigenen Überführung. Passiv erdulden muss man dann so ein Strafverfahren schon. Aber was heißt das jetzt in Bezug auf Schlüssel? Wenn die Polizei einen nach dem Passwort für einen Computer fragt, darf man freundlich sagen, sage ich Ihnen nicht. Das wäre eben eine aktive Mitwirkung. Kann man sich aber eben eine passive Duldung in diesem Kontext vorstellen? Kann man, wenn man nämlich an diese biometrischen Sensoren denkt, Fingerabdruck zur Entschlüsselung eines Smartphones oder auch eines Laptops. Denn wenn man einfach nur die Hand ruhig halten muss und erdulden muss, dass dann ein Fingerabdruck genommen wird, macht man ja nichts aktiv, sondern man muss etwas nur erdulden.
Aber jetzt mal in Zukunft gedacht. Elon Musk ist ja dabei, dieses Brain-Interface da so ein bisschen in die Richtung zu forschen. So, wenn man das jetzt mal so projiziert und man sitzt da einfach nur, man könnte dann den entsprechenden Gedanken auslesen. Also ich meine, das wäre dann dasselbe. So, das lief ja dann auch darauf hinaus. Da ist es jetzt alles irgendwie Spinnerei, aber sobald man so weit kommt, dass man versteht, wie ein Mensch im Gehirn und da eventuell eine Möglichkeit hätte, darauf zuzugreifen, dann müsste der ja auch nur noch passiv dulden, dass man dort Informationen entnimmt.
Das ist richtig. Zum Glück ist die Hirnforschung da noch meilenweit von entfernt. Und was man würde auch dann jedenfalls nach deutschem Verfassungsrecht ganz klar sagen, ein solcher Blick ins Gehirn ist den Strafverfolgern verwehrt. Und es ist doch ein Unterschied, ob es hier nur um rein äußerliche Merkmale geht. Und Iris-Scanner zum Beispiel wäre noch ein weiteres Beispiel. Aber auch der Fingerabdruck, das sind äußere Merkmale, die man von außen, wenn man eine Person betrachtet, wenn man fotografiert, es gibt ja da auch schöne Bilder vom Fingerabdruck von Schäuble und anderen Innenministern, das sind äußere Merkmale. Das ist nochmal etwas ganz anderes, wie die Gedanken, die im Kopf selbst enthalten sind.
Ein bisschen konkreter. Man könnte ja theoretisch die Person filmen und man kann ja über die Pupillenreaktion und andere äußerliche Merkmale, wenn man eine gute Kamera hat, erkennt man, jemand lügt. Könnte ich jetzt anfangen, fängt ihr Passwort mit A an, fängt ihr Passwort mit B an. Ist das dann passiv oder ist das dann aktiv? Also ich sehe halt die Trennung gar nicht mehr.
Also, es ist zum Beispiel ja auch gängige Technik, dass man in kritischen Fällen, man denke an Kachelmann gegen Alice Schwarzer, wie war die Verdächtige, diese Radiomoderatorin, glaube ich, dass man da auch mit Aussagepsychologie und durchaus auch der Beobachtung des Angeklagten, der Zeugen, versucht herauszufinden, zu erforschen, was die Wahrheit ist. An solche Tricks oder solche Tricks zu nutzen, um dann das Passwort zu erraten oder um das Passwort herauszufinden, denken die Strafverfolger in Deutschland zum einen noch nicht und zum anderen wäre das wohl weit mehr als nur kriminalistische List und eine Umgehung, dass es keine Inpflichtnahme zur aktiven Mitwirkung geht. Und bei Umgehung von solchen Schutzgarantien, da reagieren die Gerichte durchaus sehr giftig darauf.
Wie ist es dann in unserem Fall, ich glaube, ein Fingerabdruckscanner oder ein Iris-Scan? Man kriegt ein Glas in die Hand, die nimmt den Fingerabdruck runter und baut praktisch den Finger nach.
dazu komme ich gleich noch. Aber schauen wir uns erstmal eben diesen Fall an. In einem chinesischen Lokal soll das erst vor kurzem mal passiert sein. Ich sage jetzt nicht in welcher Stadt. Es war nicht Tübingen, es war ein ganz anderes Bundesland. Wurde ein Beschuldigter festgenommen. Und in diesem Moment hatte man dann eben auch noch sein iPhone. Ja, er hat halt kein sicheres Betriebssystem verwendet, selber schuld. Und dann haben die Strafverfolger versucht, in diesem Moment eben auch sein iPhone zu entschlüsseln. Sie haben ihn eben fixiert und dann eben den Fingerabdruck oder den Fingerabdruckscanner aktiviert und so haben sie versucht, an das Smartphone ranzukommen. Es klappte dann aus Gründen in diesem Fall dann zwar doch nicht, aber diese Herangehensweise ist die mit deutschem Strafverfahrensrecht vereinbar. Und da wird man eben sagen müssen, solange es eben eine rein passive Duldung ist, ist es möglich, soweit es eine gesetzliche Grundlage gibt. Und eben das jetzt hier mit den biometrischen Daten schauen wir uns mal an. Und meine Kollegen bei der Zentralstelle zur Aufklärung von Cyberkriminalität in Köln, die schlagen vor, und im Übrigen auch die Strafverfolger in Bayern schlagen vor, da den 81b Strafprozessordnung heranzuziehen, denn da heißt es, soweit es für die Zwecke der Durchführung des Strafverfahrens oder für die Zwecke des Erkennungsdienstes notwendig ist, dürfen Lichtbilder und Fingerabdrücke des Beschuldigten auch gegen seinen Willen aufgenommen und Messungen und so weiter vorgenommen. Da sagen sie, okay, es geht hier um Fingerabdrücke des Beschuldigten gegen seinen Willen und das darf man dann eben erzwingen. Vorteil, das darf jeder Polizist machen, wenn es eben hier um irgendein Strafverfahren geht. Man muss keinen Richter befragen. Es ist also ziemlich einfach. Meine lieben Kollegen aus Köln und Bayern übersehen aber etwas. Und zwar hat der Gesetzgeber 2015 da noch eine Überschrift hinzugefügt und gesagt, erkennungsdienstliche Maßnahmen bei den Beschuldigten. Und das ist mal so die erste Herangehensweise eines Juristen. Man schaut, was steht in der Überschrift. Das definiert ja irgendwie so den Anwendungsbereich dieser Vorschrift. Und Erkennungsdienst, das sind diese schönen Fotos, diese Mugshots, die man auch aus den USA kennt. Das ist Erkennungsdienst. Man will eben eine Person identifizieren. Es geht nicht um invasivere Eingriffe, es geht nicht um invasiveres Vorgehen, um wie zum Beispiel eben auch Blutproben. Blutproben kann man nicht auf 81b stützen. Und deswegen sagt die Generalstaatsanwaltschaft in Baden-Württemberg, es gibt ja nicht nur den 81b, sondern der B sagt, muss auch A sagen, es gibt auch den 81a. Und dort heißt es, eine körperliche Untersuchung darf angeordnet werden, wenn es da eben um Tatsachen geht, die für das Verfahren von Bedeutung sind. Ein Vorteil aus rechtsstaatlicher Sicht beim 81a, das unterliegt einem Richtervorbehalt, sodass an sich erst einmal ein Richter zu befragen ist, besteht denn tatsächlich ein ausreichender Tatverdacht, ein ausreichender Anfangsverdacht, und ist auch die Verhältnismäßigkeit gewahrt, dass man hier den Beschuldigten zwingt, sein Smartphone, auf dem so viele zentrale Geheimnisse letztlich enthalten sind, zu entschlüsseln.
Ja? Du hast ja gerade diesen Satz schon sehr schön angefangen. Ich weiß nicht, ob du noch angehst. Es gibt da ja noch so ein Grundrecht.
Ja.
Grundrecht.
Ein Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme.
Genau.
Das ist dadurch eben
also auch... Wir reden jetzt eine halbe Stunde über Rechner aufmachen und...
Ja. Das ist eben hier der Grund, weswegen ich sage, der mittelbare Eingriff ist erheblich. Ja, dass mich hier so ein Fingerabdruck abgenommen wird, das tut nicht weh, das ist... Das dauert nicht lang, das ist kein schwerer Eingriff. Aber eben der mittelbare Eingriff in dieses Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme, der ist eben potenziell erheblich. Und zwar hat das Bundesverfassungsgericht dieses Grundrecht nur entwickelt im Kontext von heimlichen Maßnahmen.
Ja, aber trotzdem.
Aber es wird, ja, das ist das Argument, was die Kölner sagen, warum das hier keine Anwendung findet. Aber es findet meiner Meinung nach eben auch in diesem Kontext eines offenen Zugriffs Anwendung. Ja?
Die Wortmann steht auch aufgenommen, der Fingerabdruck wird aufgenommen. Ist denn das Auflegen oder Dulden des Auflegens auf einen Sensor eine Aufnahme in diesem Sinne?
Na, auch wenn man, wenn man an der Grenzkontrolle in den USA steht und dort werden dann die Fingerabdrücke abgenommen, dann ist es ja auch ein Sensor, der das aufnimmt. Und ja, es ist letztlich eine Übertragung des Fingerabdrucks in eine Abfolge von Nullen und Einsen. Und das ist dann damit eben
aber
auch
ein. Auf jeden Fall geht es ja an das Handy. Das habe ich, also ich habe als Polizist oder erstmal nichts davon, außer dass ich das iPhone entsperre. Und in dem Fall, den Sie gerade schildern, geht es eben in das Fingererfassungssystem, das dann abgeglichen wird.
Ja, aber eine solche sofortige Weiterverarbeitung reicht aus. Was mir allerdings nicht gefallen hat, ist ein Argument, was eben dann auch die Strafverfolger aus Köln und Bayern so vorbringen. Ja, Erkennungsdienst, da geht es doch um die Identifizierung. Und wenn ich hier jetzt diesen Fingerabdrucksensor aktiviere, dann geht es mir ja auch erstmal nur um die Identifizierung, ob das überhaupt sein Smartphone ist oder nicht. Und okay, dass dann so als mittelbare Folge, dass er noch entsperrt wird, ach, das ist ja nur ein sehr schöner, positiver Nebeneffekt. Also so, so nicht.
Wir haben da auch ein Grundrecht, aber von der Bau.
Ich muss mal kurz nochmal, Sie sagten es auch für uns, dass wir uns erstmal auf den Terminus des Beschuldigten konzentrieren. Aber bevor man beschuldigt wird, ist man erstmal ja, Zeuge. Ich weiß nicht, ob man verdächtig ist. Ich bin da nicht Jurist und da gilt der ganze Kram ja nicht.
Ja, darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Ein bisschen Geduld noch. Also deswegen 81a kann man eben hier als ausreichend erachten als Eingriffsgrundlage. Und jetzt kommen wir zu diesem schönen künstlichen Daumen. Sprich, man hat erstmal über ein Wasserglas einen Fingerabdruck erlangt und will den jetzt eben einsetzen, um dann ein Smartphone zu entschlüsseln. Es hängt eben auch sehr davon ab, ob man nun der Kölner Auffassung folgt oder der Stuttgarter Auffassung folgt, 81b oder 81a, denn man hat jetzt hier auf eine völlig andere Art und Weise so einen Fingerabdruck erlangt. Man hat ihn vielleicht ja schon in der entsprechenden Verbrecherkartei und will ihn nun für einen anderen Zweck nutzen. Und da gibt es eben den Grundsatz, man darf die Daten nur für einen Zweck nutzen, für den man ihn auch hätte erheben können. Sprich, wenn man ihn für diesen Zweck nach 81a verwenden will, ja, dann braucht man auch dafür einen richterlichen Beschluss. Jetzt gibt es aber noch einen Haken in Sachen richterlicher Beschluss. Man braucht diesen richterlichen Beschluss nur dann, wenn keine Gefahr im Verzug ist. Und Christian, wie ist das denn bei deinem Telefon? Musst du trotzdem immer mal wieder die PIN eingeben?
Ja.
Und zwar, wann musst du sie eingeben?
Wenn ich es zum Beispiel nur in einer Hand halte.
Oder wahrscheinlich auch, wenn es zu lange nicht entsperrt wurde.
Das kann auch sein, ja.
Und deswegen hat man oft eine Eilsituation. Man weiß ja nicht, ob der Beschuldigte vor einer Minute es zuletzt entsperrt hatte oder ob es zuletzt vor 23 Stunden und 55 Minuten entsperrt hatte. Und innerhalb von 5 Minuten kriegt man jetzt keine richterliche Genehmigung. Deswegen ist der Unterschied zwischen 81b und 81a im Ergebnis auch nicht ganz so groß. Aber wenn man schon weiß, jetzt gehen wir in die Wohnung des Beschuldigten rein, man holt sich den Durchsuchungsbeschluss und man weiß, der ist auch ein Techie, der hat sicherlich alles verschlüsselt, ja, dann holt man sich eben erstmal nach 81a auch den entsprechenden richterlichen Beschluss. Das Ganze, und es war jetzt eigentlich als Kontrollfrage vorgesehen, aber da kam mir ja schon jemand zuvor, gilt eben nur für einen Beschuldigten. Und wann ist man Beschuldigter? Nun, wenn sich der Verdacht der Strafverfolgungsbehörden gegen jemanden richtet, gegen eine bestimmte Person richtet und eben dann auch die Ermittlungen gegen eine Person geführt werden. Und das kann eben schon zu einem vergleichsweise frühen Stadium so sein. Also sobald es eben einen Verdacht gibt, der sich gegen eine bestimmte Person richtet, wird man letztlich zum Beschuldigten und dann ist nur eine ganz kurze Zeitspanne, wo man, und ab dann würde man dann sagen, wenn die Polizei dann immer noch so tut, dass er nicht beschuldigt wäre, wäre es rechtsstaatswidrig. Aber es muss eben einen solchen Anfangsverdacht gegen eine bestimmte Person geben, dass man Beschuldigter ist, und man ist nur Beschuldigter bis zum rechtskräftigen Abschluss des Strafverfahrens. Und wenn das Strafverfahren abgeschlossen ist, sei es durch Freispruch, sei es durch Verurteilung, dann ist man nicht mehr Beschuldigter und dann hat man auch diese schönen Rechte nicht mehr, sondern dann ist man nicht Beschuldigter. Und auf die Konstellation können wir jetzt noch in den letzten 20 Minuten eingehen, auf die Erhebung beim Nichtbeschuldigten. Und da gilt natürlich auch, freiwillig darf ein Nichtbeschuldigter, ein Zeuge, auch ein Unternehmen, alles tun, was es möchte und was nicht seinerseits gegen Gesetze verstößt. Das heißt, ein Zeuge darf genauso eben der Polizei das Passwort nennen, die PIN nennen, etc. Und auch ein Zeuge darf mit kriminalistischer List dazu gebracht werden. Der entscheidende Unterschied ist bei der Inpflichtnahme. Denn es geht ja hier nicht um ein Strafverfahren gegen den Nichtbeschuldigten, gegen den Zeugen, sondern es geht um ein Strafverfahren gegen irgendjemand anderen. Und das wird als Bürgerpflicht gesehen in Deutschland. Man ist als Zeuge verpflichtet, zum Beispiel die Wahrheit zu sagen. Und man ist als Zeuge verpflichtet, bei der Strafverfolgung auch mitzuwirken, und wenn man einen Gegenstand oder Daten in seinem Besitz hat, die für die Strafverfolgung von Interesse sind, und man bekommt dann eben eine entsprechende Aufforderung, diese Daten herauszugeben, und man bekommt vielleicht auch noch diese Aufforderung, diese Daten in entschlüsselter Form und in lesbarer Form herauszugeben und nicht in Schriftgröße 6 ausgedruckt, dann muss man dem Ganzen auch nachkommen. Das ergibt sich eben aus § 95 der Strafprozessordnung.
Ja. Gilt denn da dieser klassische Grundsatz, den es bei dem jemand aus US-Filmen immer kennt? Nein, das macht nicht, weil das keine Pflicht zur Selbstbeschuldigung. Also nein, weil das würde mich möglicherweise, da würde ich mich möglicherweise selbst mitbelassen.
Das gilt, und jetzt nimmt mir schon wieder jemand was hier vorweg.
Sorry. Die Leute haben offensichtlich was zu verstecken.
Ja, aber.
Da gibt es Regeln, genauso gibt es eben Regeln, dass man nahe Angehörige nicht belasten muss, da gibt es eben entsprechende Zeugnisverweigerungsrechte. Dann ist hier jemand Berufsgeheimnisträger?
Okay. Leider nein.
Wann ist man das?
Wenn jetzt hier ein Rechtsanwalt zum Beispiel also, hier wäre. Aber
unter anderem sind betriebliche Datenschutzbeauftragte, glaube ich, auch so.
Nein, nicht in dem Kontext. Nicht in dem Kontext. Es sei denn, es wäre ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter einer Rechtsanwaltskanzlei. Aber
nee.
Schauen wir uns, bevor wir jetzt aber auf diese Frage der Selbstbelastung eingehen, schauen wir uns mal erstmal noch hier zu kommen. Hier geht es natürlich nur um Daten, die wirklich einen entsprechenden Bezug zum Strafverfahren haben. Also, Sie haben beispielsweise irgendwie eine E-Mail empfangen, in der irgendwie ein Terroranschlag angekündigt wurde. Und die Strafverfolger wollen nun diese E-Mail inklusive aller Header zur Verfügung haben. Ja, dann gibt es eben solch eine Encryption Order nach 95 StPO, und dann geht es eben wirklich nur um diese E-Mail mit allen Headern und sonst nichts. Mehr interessiert die Strafverfolger nicht, und deswegen ist es eben auch ein vergleichsweise niederschwelliger Eingriff, weil es eben nur um diese konkreten Daten geht, die man dann ja auch selbst entschlüsselt, selbst heraussucht, selbst zusammenfasst und dann an die Strafverfolger gibt.
Ja? Macht mich doch aber sofort implizit beschuldigt, denn ich hätte das ja selbst melden müssen, oder?
Bei dem Terroranschlag, bei dem Angekündigten, da gibt es tatsächlich unter Umständen eine Verpflichtung, dass man das den Strafverfolgern oder den Gefahrenabwehrbehörden meldet, zu einem Zeitpunkt, dass dieser Terroranschlag noch verhindert werden kann. Aber diese Verpflichtung hat man zum Beispiel nicht, wenn man bloß eine beleidigende E-Mail empfängt. Und dann auch da in solch einer Konstellation kann es ja dann eine Herausgabeverpflichtung geben. Wie schaut es jetzt aus mit diesem schönen Trick mit den Fingerabdrücken? Kann der Nichtbeschuldigte es erdulden müssen, dass sein Smartphone entschlüsselt wird? Es gibt da zwar auch in diesem Katalog des 81ABC eine Vorschrift, die den Nichtbeschuldigten betrifft, aber das ist nur für ganz spezielle Zwecke zulässig, solche körperlichen Eingriffe oder solche Aufnahmen etc. von einem Nichtbeschuldigten, das klappt also nicht. Aber hier war noch eine Frage.
Ich wollte gerade noch auf die E-Mail eingehen. Wenn ich die selbst heraussuche und gegebenenfalls entschlüssle, dann könnte ich ja auch was Falsches abliefern, das lässt sich ja nicht ohne weiteres nachweisen, sag ich mal.
Das lässt sich nicht nachweisen, aber wenn man da was Falsches abliefert, dann ist das, Urkundenfälschung. Urkundenfälschung ist. Wie bitte? Was kennt ihr?
Entschlüsselungsfehler oder ähnliches könnten da ja auch dabei sein. Also technische.
Es können technische Fehler sein, man kann auch was daran manipulieren. Die Konsequenz dessen wäre dann zum einen ein Strafverfahren gegen denjenigen, der das manipuliert hat. Wegen falscher Verdächtigung oder wegen Strafvereitelung oder wenn es zu einer Zeugenaussage kommt, vielleicht auch noch wegen Falschaussage oder Meineid. Der Frau Petri lernt ja jetzt diesen Straftatbestand kennen, was man so hört.
Was ist, wenn ich die relevanten Informationen pauschal aus meinen empfangenen Mails rauslösche und wieder bringe?
Wenn es schon solch eine Anforderung gibt der Strafverfolgungsbehörden und dann löscht man diese Daten und sagt, tut mir leid, habe ich nicht mehr, habe ich zwischenzeitlich gelöscht.
Also ich hab die gar nicht erst gespeichert, die E-Mail quasi empfangen und automatisch die hätte rausgefiltert, bevor ich die E-Mail
das ist kein Problem, aber wenn man so eine Anforderung hat und dann beginnen erst die Bundeslöschtage, dann kann man sich eben selbst wegen Strafvereitelung, wegen Strafverfolgungsvereitelung strafbar machen. Hintergrund dieser ganzen Sache ist halt, es ist ein vergleichsweise niederschwelliger Eingriff. Der baut darauf, dass ein normaler Bürger, der nicht beschuldigt ist, nicht selbst Adressat eines Strafverfahrens ist, mit den Strafverfolgungsbehörden auch kooperiert. Wenn er das nicht tut und wenn auch die Strafverfolger die Vermutung haben, der wird nicht kooperieren, was machen sie dann? Ja, dann klopfen sie morgens früh um 5 mit einem Sondereinsatzkommando an der Haustüre oder besser gesagt, sie klopfen nicht, sondern sie treten dabei gleich die Haustür ein und greifen dann eben auf eine sehr massive Art und Weise zu.
Das heißt, da hat zwar ein Richter was zu sagen.
Da hat zwar ein Richter was dazu zu sagen, aber wenn es die Vermutung gibt, dass derjenige, oder wenn es einen entsprechenden Anhaltspunkte dafür gibt, dass derjenige nicht kooperativ sein wird, dann muss halt der Staat auf andere Art und Weise vorgehen, um eben auch Straftaten aufzuklären. Und deswegen ist es durchaus empfehlenswert, auf eine solche vernünftige Anfrage, eine spezifische Anfrage, auch da lässt sich im Übrigen darüber diskutieren, ob es da eine Richtervorwahl gibt. Richtigerweise gibt es so einen, aber sehen halt die Strafverfolger noch nicht, nur die Strafrechtswissenschaftler sehen es so. Jedenfalls auf solch eine vernünftige Anfrage eine bestimmte Datei herauszugeben, die die Strafverfolger haben wollen, da empfiehlt es sich durchaus kooperativ zu sein, wenn man nicht morgens früh, wie gesagt, Besuch von einem Sondereinsatzkommando haben will. Wie schaut es denn nun aus? Jetzt hat auf irgendeine Wege haben die Strafverfolgungsbehörde schon irgendwie einen Datenträger eines Nichtbeschuldigten bekommen und jetzt wollen sie halt noch das Passwort dazu wissen.
Habe ich vergessen,
ist natürlich ein valider Punkt. Aber wie sieht es denn hier aus? Nemo tenetur gilt ja erst einmal nicht. Es gibt oder findet erst einmal hier keine direkte Anwendung, weil es geht ja hier um ein Strafverfahren gegen eine andere Person und gegen diesen Zeugen, der ist ja unverdächtig, der ist ja vielleicht sogar kooperativ, gibt es erstmal keinen Verdacht. Man kann sich aber eben auf einer ersten Stufe schon einmal die Frage stellen, ist es denn verhältnismäßig, oder gibt es nicht eine mildere Variante? Und diese mildere Variante gibt es meistens. Nämlich, diese mildere Variante ist diese Herausgabeanordnung oder man bittet den Zeugen, gib doch einmal selbst das Passwort ein. Wir interessieren uns nur für die Daten, aber nicht für das Passwort selbst. Das wäre eben zum Beispiel ein milderer Eingriff, der eben es entbehrlich macht, den Beschuldigten nach dem Passwort selbst zu fragen. Problem, wenn derjenige direkt vorher die Frage gestellt hat, darf ich da auch ein Passwort eingeben in Folge, und dieses Passwort führt dann dazu, dass der Datenträger sich selbst zerstört, dann klappt das halt dummerweise nicht. Weil dann ist das nicht ein milderes Mittel, der es noch zur Verfügung steht. Der zweite Punkt ist die Intensität des Eingriffs, die es eben bedeutet, wenn man das Passwort preisgibt und nicht nur einen Datenträger entschlüsselt. Wenn man solch ein Passwort preisgibt, dann öffnet man damit, wenn man das gleiche Passwort für verschiedene Zwecke verwendet, ja auch noch den Zugriff auf weitere Datenbestände. Und da gibt es eben jetzt gerade im privaten Kontext doch eben ein gewisses Risiko, dem man sich aussetzt, nämlich dass man dann doch selbst Ziel von Strafverfolgungsmaßnahmen werden kann. Denn auf einem typischen Smartphone, auf einem typischen Computer finden sich so viele Daten über das Leben, das man in den letzten Monaten, Jahren, vielleicht manchmal auch Jahrzehnten geführt hat. Und es gibt so eine Theorie der Kriminologie, die nennt sich Ubiquitätsthese. Kriminalität ist ubiquitär. Jeder, statistisch gesehen, natürlich niemand hier in diesem Raum, das sind die statistischen Ausnahmefälle, aber jeder in seinem Leben hat nach dieser Theorie mindestens eine und sei es auch nur leichte Straftat begangen. Man hat, bevor man 18 war, vielleicht schon einmal irgendwo auf öffentlichen Straßen das Autofahren geübt, fahren ohne Fahrerlaubnis. Man hat vielleicht mal irgendwo irgendeine Software heruntergeladen, bevor man zu Linux gewechselt ist, von Microsoft, zu deren Nutzung man nicht berechtigt war, eine strafbare Urheberrechtsverletzung nach 106 Urhebergesetz.
Man war vielleicht kreativ bei der Steuererklärung.
Man war vielleicht kreativ bei der Steuer, hat vielleicht mal eine andere Person beleidigt. Man hat vielleicht auch mal irgendwo was bestellt, obwohl bei Amazon, obwohl man schon genau wusste, nach 14 Tagen schicke ich es wieder zurück und hat es dummerweise halt auch in einem Chat dokumentiert. Das sind alles Bagatellen, bis auf die Steuerhinterziehung. Da sind viele Bagatelldelikte dabei. Aber wenn die Strafverfolger auf einmal Zugriff zu sämtlichen Datenbeständen haben, ist es ja nicht so ganz ausgeschlossen, dass sie zufälligerweise doch darauf stoßen. Ihnen ist es zwar verboten, gezielt nach solchen Zufallsfunden zu suchen, aber es besteht ja doch ein gewisses Risiko, dass sie es doch, weil sie müssen ja auch, um die tatsächliche Spur, nach der sie eigentlich suchen, um die zu finden, müssen sie ja schon auch so ein bisschen sich auf dem Datenträger auskennen. Und deswegen besteht ja dann doch irgendwie ein Risiko, dass sie es doch zufällig wahrnehmen und dass dann doch ein Strafverfahren wegen dieser Sache eingeleitet wird. Und deswegen im privaten Kontext sehe ich hier tatsächlich eine konkrete Verfolgungsgefahr. Man hat so ein bisschen das Problem, wie erklärt man das in dieser Situation dem Polizisten, ohne ihm genau zu sagen, du, ich habe da vor 2 Jahren bei der Steuer geschummelt und das würdest du jetzt erfahren, wenn du hier meinen Computer entschlüsselst. So sollte man das natürlich nicht sagen, aber meiner Meinung nach besteht eben, wenn man hier aktiv das Passwort preisgibt und eben nicht einfach nur die entschlüsselten Daten herausgeben kann, besteht eben solch ein Risiko der Selbstbelastung und deswegen führt es eben dazu, dass dieser Eingriff nicht erlaubt ist. Außerdem muss man eben bei der Intensität des Eingriffs berücksichtigen, dass eben auch durch einen solchen Eingriff in das Grundrecht auf die Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme eingegriffen werden würde. Und deswegen im Ausgangspunkt ist meine Auffassung, dass es in der Regel unzulässig ist, einen Zeugen dazu zu verpflichten, seinen Schlüssel, sein Passwort, seine PIN herauszugeben. Es gibt aber eben noch einen Sonderfall. Und 5 Minuten haben wir vielleicht
für dich. Mach einfach weiter und es geht ja eh die ganze Zeit in Frage. Und
ja.
Muss mir jetzt den Zungenbrecher da merken oder was sage ich, wie kommuniziere ich das jetzt, dass ich Angst habe, dass ich mich verdächtig mache?
In der Praxis? Ich würde in der Praxis dazu sagen, ich gebe Ihnen gerne die konkreten entschlüsselten Daten, die Sie haben wollen. Ich bin allerdings nicht bereit, Ihnen das Passwort zu nennen, denn ich habe Sorge, dass auf meinem Datenträger doch irgendein Anhaltspunkt dafür ist, dass ich selbst irgendeine kleine Bagatelle in der Vergangenheit mal begangen habe. Und sei es nur, dass ich irgendwo mal einen kleinen Verstoß gegen Paragraph 106 Urhebergesetz begangen habe.
Der Strafverfolger quasi den Krieg einzuwenden, von vornherein eine Amnestie auszusprechen für mögliche Belastungen, die da sonst für den Zeugen sein können.
Wie bitte?
Darf der Strafverteidiger eine Amnestie quasi aussprechen für
eine Amnestie?
Dinge, die er da finden könnte, die den Zeugen belasten können.
Darf er eben nicht. Darf er eben nicht. Das hilft ihm nicht weiter. Und das ist eben anders als in den USA. In Deutschland läuft das unter dem Schlagwort, dass die Gerechtigkeit und damit eben auch die Strafe nicht verhandelbar sei. Aber ja, das ist die blanke Theorie.
Was ist denn jetzt mal konkret? Ich bin am übernächsten Wochenende in Hamburg beim G20-Gipfel, bin bei einer Demo.
Ach, ich dachte, Sie seien dort eben.
Ich bin nicht als Teilnehmer. Ich weiß nicht, ob ich hingehen würde. Also ich bin bei einer Demo, werde danach irgendwie eingesammelt und dann hat man ja schon von gehört, kommen danach die Freundin hierher und sammeln erstmal alle Handys ein und hätten jetzt gerne den PIN.
Ja. Dann?
In welchem Zustand bin ich dann? Nicht Beschuldigter? Beschuldigter? Muss ich dann kooperieren oder kann ich dann genau sagen, nee, sorry, jetzt nicht?
Ob Sie Beschuldigter sind oder nicht, erkennt man daran, wenn alles rechtmäßig erfolgt, und davon wollen wir ja ausgehen, ob sie als Beschuldigter belehrt werden. Das heißt, die Strafverfolgungsbehörden würden nun eben Ihnen dann sagen, gegen Sie besteht der Verdacht des Landfriedensbruchs oder was auch immer.
Ja, ja, ja.
Sie haben das Recht zu schweigen, einen Anwalt zu Rate zu ziehen und so weiter und so fort. Und bekommen dann auch im Übrigen einen entsprechenden Zettel in die Hand gedrückt, auf dem all ihre Rechte stehen. Und dann sind sie Beschuldigter und dann dürfen sie einfach schweigen.
Okay.
Wenn sie nicht der Gestalt belehrt werden, dann können sie auch sagen, ja, schauen Sie, hier in diesem ganzen Kontext, ich sehe da doch ein gewisses Risiko, dass ich selbst einer Strafverfolgung ausgesetzt werde, selbst wenn jetzt momentan ich noch nicht als Beschuldigter gelte. Sehen Sie es mir bitte nach, wenn ich in dieser Situation von meinem Schweigerecht nach § 55 StPO Gebrauch mache. Das war im Übrigen keine konkrete Rechtsberatung, sondern eben nur eine abstrakte Betrachtung dieser potenziellen Konstellation. Und im Zweifel, in Hamburg gibt es auch gute Strafverteidiger.
Ja, aber die sind überlastet, das war Fall, aber ja.
Ich glaube, die haben da Urlaubssperre.
Ja.
Wir haben uns jetzt ja die letzten Minuten letztlich mit dieser Konstellation beschäftigt. Es geht um Ihren Privatcomputer, Ihr privates Smartphone. Wie schaut es aber jetzt aus bei folgender Konstellation? Die Strafverfolger haben eine Telekommunikationsüberwachung geschaltet, sprich den gesamten Datenträger, den gesamten Datenverkehr von, sorry Christian, von deinem Anschluss mit dem Rest der Welt verdeckt überwacht. Und haben dann da auch eine SSL-Verbindung, die von deinem Computer aus ausgehend mit web.de, einem deutschen E-Mail-Anbieter, geführt wurde. Jetzt hat man hier also eine entsprechende Aufzeichnung eines SSL-verschlüsselten Datenverbindung. Wie kommt man da jetzt noch nachträglich ran?
Technisch gar nicht, weil jetzt machen die perfekt Forward Blafasel.
Ja, wenn Sie...
Man hat
jetzt erstmal nur diese Aufzeichnung einer SSL-verschlüsselten Verbindung und man möchte jetzt noch nicht bei Christian in die Wohnung, sondern man fragt mal bei web.de, was lässt sich da machen? Wenn hier Perfect Forward Security tatsächlich eingeschaltet ist, hat man Pech gehabt, aber es soll ja Konstellationen geben, da ist das noch nicht aktiv. Und was kann man dann in dieser Situation machen? Dann würde nämlich mit dem Private Key, mit dem SSL Private Key, käme man an diese Daten ran. Kann man jetzt web.de eine Anforderung nach 95 schicken, bitte gebt uns doch den entsprechenden SSL Private Key heraus. Es wäre der Schlüssel zum Erfolg dieser Strafverfolgungsmaßnahme.
Mit dem würde ich doch aber auch sämtliche Kommunikation entschlüsseln, auch zu allen anderen geben.
Genau, das wäre auch nicht mehr verhältnismäßig.
Das wäre eben dann der Schlüssel zu sämtlicher Kommunikation, die letzten Jahre mit web.de geführt wurde. Und das wäre ein so gravierender Eingriff in das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit in informationstechnische Systeme, dass das meiner Meinung nach schlicht nicht geht. Der einzige Weg, den ich mir vorstellen könnte, wäre, dass man, aber deswegen jetzt wiederum die Strafverfolger zu kreativ, diese Lösung, die ich denn Ihnen vorgeschlagen hätte für solch eine Konstellation, dass man hier web.de dann als Sachverständigen beauftragt, weil die haben dann eine spezielle Fachkenntnis, spezielle Sachkenntnis, die haben ja diesen Schlüssel.
Mach doch mal auf.
Und die dann auffordern. Mach doch mal auf, die entschlüsseln es dann und teilen dann diese Erkenntnisse wieder in den Strafverfolgungsbehörden mit. Wäre wiederum dieses Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme gewahrt und es wäre dennoch eben diesem legitimen Strafverfolgungsinteresse Folge geleistet.
Die Herausgabe entschlüsselter Daten, also die Decryption Order, lässt sich da nicht ermitteln?
Das wäre das ja im Prinzip.
Was könnte man eben bei der Herausgabe entschlüsselter Daten wäre das Problem, dass web.de selbst dieses Datenpaket nicht hat und es deswegen selbst nicht entschlüsseln kann. Man muss es ihnen erstmal geben und auch da gibt es eben so gewisse Grenzen, die die Strafverfolger einhalten müssen. Die dürfen nicht einfach jedem solche Daten aushändigen, aber Sachverständigen dürfen sie ja Material geben, damit sie das eben untersuchen. Deswegen wird das da eben so ein entsprechender Knick.
Was ist, wenn dann die web.de-Sachbeauftragten herausfinden, dass dieses Datenpaket, also diese E-Mail, die dann dahin transportiert wurde, irgendwas höchst Privates war, dass derjenige da mit irgendjemandem geteilt hat?
Dann müssen Sie mit in Absprache mit den Strafverfolgungsbehörden dafür sorgen, dass der Kernbereich privater Lebensgestaltung nicht betroffen ist. Das heißt, dann ist im Zweifel diese entschlüsselte E-Mail sogleich wiederum zu löschen, diese Löschung zu dokumentieren und es ist auf alle Fälle dann für die weitere Strafverfolgung nicht verwertbar.
Ist man gezwungen, Sachverständiger zu werden? Also wenn jetzt web.de sagt, will kein Sachverständiger sein, weil es wird dann sicherlich irgendjemand kommen und meinen.
Also der nächste Vortrag verzögert sich etwas.
Muss schon bei der Strafverfolgung mithelfen.
Das ist in 75 StPO geregelt und es hängt davon ab, ob web.de ist es schon technisch ausgeschlossen, aber ob eine entsprechende Person zur Erstattung von Gutachten der erforderten Art öffentlich bestellt ist oder wenn er eben hier dieses Gewerbe öffentlich zum Erwerb ausübt. Web.de übt nicht das Gewerbe der Entschlüsselung öffentlich zum Erwerb aus und ist auch nicht zum Sachverständigen öffentlich beeidigt, öffentlich bestellt und auch nicht vereidigt. Deswegen könnten die dann da auch Nein sagen.
Also ich glaube, wir müssen jetzt hier einen Punkt machen, weil wir müssen zum nächsten Vortrag übergehen. Aber vielen, vielen Dank für den genialen Vortrag.